Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 341 der Cinecouch. Und heute sind wir zu zweit auf, schauen wir mal, Exorzismus, Geisterjagd.
Ach so. Ich dachte, du sagst der Couch. Aber so. Nein.
Nein, das noch nicht. Wir sitzen heute auf Stühlen, Michi. Ja. Und hallo.
Hallo, Jan.
Hi. Wir haben es heute mal ein bisschen ungemütlicher. Oder wir werden noch sehen, wie wir hier durch die Folge kommen. Und wir sind vor allem heute nur zu zweit. Nils entschuldigt sich, aber hat uns grünes Licht gegeben. Und wird uns hoffentlich nicht heimsuchen, nachdem wir jetzt also die Couch einmal übernehmen. Und wir haben uns, und jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, Beetlejuice angeguckt. Ich hoffe, es kommt kein dritter Teil raus, weil ansonsten erscheint der Geist sicherlich auch im wahren Leben.
Aber das war auch mein erster Gedanke bei dem Titel, wo ich dachte, ah, das bietet sich dann ja sofort so krass an, dann einfach gleich den dritten hinterher zu schieben.
Ja, da kann man gute Stunts dann in, was weiß ich, in 25 Jahren mit Hologramm machen an der Kinokasse, wenn dann die Leute ein Ticket für den Film holen.
Mm. Wobei, sind wir mal ehrlich, jeder wird dann trotzdem sagen Beetlejuice 3, weil keiner hat die Zeit. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Hallo, liebe Cinecouch-Hörende. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich gerade ein paar Tage in Kanada im Urlaub und kann darum nicht am Podcast über Beetlejuice teilnehmen. Aber als Entschädigung quasi kann ich ein Review abgeben für die Fanta Beetlejuice Beetlejuice, die es tatsächlich im örtlichen Supermarkt gibt. Geschmacksrichtung Haunted Apple, Naturally Flavored Sparkling Beverage, also ein angeblich mit natürlichen Aromen ausgestattetes Erfrischungsgetränk ohne Koffein. Ich weiß nicht, Apfel, man riecht es ein wenig, es riecht extrem nach Chemie. Ich habe den Eindruck, es hat Noten von Kaffee, von irgendwelchen grünen Gewürzen und ein bisschen Apfel. Alles aber sehr, sehr chemisch und mit ungefähr 80% Zucker. Lass mich nachschauen. Nein, es sind nicht 80% Zucker, es sind 59% Zucker in diesem Getränk enthalten. Und es ist vermutlich das Furchtbarste, was ich seit Ewigkeiten getrunken habe. Insofern, das meine Review zu Fanta, Beetlejuice, Beetlejuice. Kauft sie nicht, sie ist furchtbar. Guckt eventuell den Film. Ich übergebe an Michi und Jan. Und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn wir jetzt richtig gut irgendwas noch zusammengeschnipselt haben, dann hat man jetzt gerade eben einfach irgendeinen Ausschnitt gehört. Aber
das ist
wahrscheinlich
ja,
auch eher
du dann
nicht.
Ja, machen.
Ja, wahrscheinlich also eher nicht. Nein, wir waren im Kino. Der Film ist jetzt gerade, ja, der hat gerade seinen Start in, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, hat gerade seinen Kinostart in Deutschland, eine Woche vorher schon in Amerika und ich glaube davor circa eine Woche, ein paar Tage zumindest, Premiere in Venedig gefeiert und wurde da ziemlich umjubelt. Tim Burton ist wieder zurück, er hat Michael Keaton wieder mit dabei und hat nach, jetzt muss ich nochmal kurz nachrechnen, damit ich mich nicht vertue, Es sind 36 Jahre, es sind gar nicht 26 Jahre.
36, ja.
Es sind 36 Jahre vergangen seit Beetlejuice. Und damit haben wir noch gar nicht so viel Zeit auf dieser Erde verbracht wie dieser Film. Aber wir kannten ihn trotzdem beide schon.
Genau.
Und du hast ihn auch noch einmal geschaut, also den ersten Teil. Wir werden jetzt natürlich nicht großartig darüber sprechen. Zum einen würde ich mich in eine total unangenehme Situation bringen, denn Michi hat recherchiert. Ich habe den Film das letzte Mal 2012 zumindest gelockt auf Letterboxd und damit sehr wahrscheinlich auch das letzte Mal und das erste Mal gesehen, weil das war kein Film meiner Kindheit. Ich muss gerade rechnen, ja, da war ich 21, ist also safe zu sagen, das war nicht meine Kindheit, sondern wahrscheinlich damals so auch mit meinem Komplettierung von Tim Burton schauen, weil ich würde schon sagen, ich war mal ein recht großer Fan, ohne damals wahrscheinlich so viele Filme von ihm schon gesehen zu haben. Und dann habe ich vieles nachgeholt, wie eben Edward mit den Scherenhänden. Und wahrscheinlich kannte ich eigentlich nur Batman und Mars Attacks. Und
ja, lustig. Also Mars Attacks fehlt mir bis heute. Ja. Ist vielleicht auch so ein Film, weiß ich nicht, wie kommt der heutzutage noch
Ich weiß
so
nicht.
An?
Ich glaube, der spaltet sehr stark. Ich meine, dass Nils, der ja nicht so großer Tim Burton-Fan ist, gerade Mars Attacks liebt. Und ich würde sagen, das ist einer seiner schwächsten Filme. Also wäre das auf jeden Fall irgendwann nochmal, Nils, hör das, wäre das auf jeden Fall nochmal irgendwann eine Besprechung wert.
Ja, wäre ich dabei.
Und wie ist dein Verhältnis so zu Tim Burton? Hat es sich verändert, jetzt vor allem, wo du einen seiner ersten Filme, nämlich Beetlejuice, seinen zweiter Langfilm damals und jetzt seinen aktuellsten nochmal gesehen hast?
Also irgendwie ist es, glaube ich, so einer der Regisseure, der bei mir einfach Sachen anspricht, die ich persönlich so ganz gern mag. Also auch schon vor 10, 15 Jahren habe ich teilweise seine Filme gerne geguckt und da habe ich mich jetzt wirklich halt noch nicht mit Regisseuren beschäftigt. Oder also okay, vor 10 Jahren vielleicht schon, aber davor war das jetzt nicht so, ach, das ist ein Tim Burton-Film, den muss ich gucken, sondern es war dann halt eher so, dann habe ich einen Trailer gesehen und das hat mich interessiert und dann wollte ich deswegen den Film sehen. Aber ich mag seine Ästhetik, ich mag die Themen, die er behandelt. Da sind einfach viele Sachen dabei, die ich sehr spannend finde, weshalb ich einiges von ihm einfach gesehen habe. Jetzt nicht, weil ich das aktiv verfolgt habe, sondern weil es dann einfach so kam. Dementsprechend habe ich jetzt auch immer noch Lücken. Lustigerweise haben Nils und ich letztes Jahr irgendwann mal angefangen, seine Batman-Filme auch noch mal zu sehen.
Das sind ja noch
schön.
Die okayen.
Ja, ja, eigentlich wollten wir dann auch weitergehen zu George Clooney noch und so weiter. Da sind wir gar nicht hingekommen. Aber das haben wir, glaube ich, irgendwann machen wir das auch noch mal. Ich schweife ab. Ich habe tatsächlich viele seiner Filme ernsthaft nur einmal gesehen. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Das ist mir jetzt auch aufgefallen, weil ich einfach jetzt aus Lust und Laune heraus Edward mit den Scherenhänden mir diese Woche nochmal angeguckt habe und überrascht war, wie gut ich den Film fand. Also ich kannte den schon und man hat so Fragmente dann im Kopf und irgendwie habe ich Tim Burton gerne mal so ein bisschen abgestempelt ja, der hat halt irgendwie so Stil und ist extravagant und visuell, aber vielleicht ist er nicht so der beste Storyteller oder vielleicht ist er nicht so der mit den tiefgründigsten Themen und so zum Beispiel, ich liebe Sweeney Todd, wirklich. Es ist, ich sowieso Musicals, aber
das haben wir auch schon mal besprochen, da war Nils auch nicht dabei. Ihr merkt das schon, vielleicht eine Kontinuität.
Also der trifft echt viele Punkte bei mir, die ich einfach unfassbar unterhaltsam finde. Und jetzt habe ich auch wieder so ein bisschen gemerkt, ja, man kann ihn auch ein bisschen ernster besprechen. So. Und der hat Themen, die auch so ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, das werden wir auch in der Besprechung dieses Films irgendwie merken. So richtig in die Tiefe geht es dann ja irgendwie doch nicht. Aber das negiert nicht meine Aussage, dass ich ihn für einen sehr ernstzunehmenden, faszinierenden, interessanten Regisseur halte und dass er ist auch einer dieser Regisseure, es macht einem einfach, ihn zu identifizieren, weil er eben so expressiv ist und weil er ist so klar in seiner Ästhetik und in seinen Vorstellungen, das sind andere auch. Also wenn wir jetzt aber zum Beispiel so jemanden nehmen wie, weiß ich nicht, Martin Scorsese oder so, der ist dann vielleicht einfach ein bisschen zurückhaltender. Also der hat auch eine klare Ästhetik, aber es ist vielleicht für das ungeübte Auge schwerer, das zu erkennen, als wenn du jetzt einen Tim Burton hast und dann hat er so ein Rot-Schwarz-Weiß-Thema und irgendwie Geister und schräge Wände und diese Figuren, die er immer malt, das ist halt sehr einfach zu identifizieren, sage ich einfach mal. Nicht und ohne das in irgendeiner Wertung zu irgendwas stellen zu wollen. Aber er fällt halt einfach natürlich krass auf und die Frage, die man sich dann so ein bisschen neckisch oder vielleicht auch ein bisschen gemein stellen kann, ist halt immer so, ja, kann er mehr als nur das? Kann er mehr als nur auffallen? Und das habe ich mich im Vorfeld vor Beetlejuice eben auch so ein bisschen gefragt. So, was kriegen wir hier für einen zweiten Teil? Ist das irgendwie nur, ist das nur Jux und Dollerei? Also, oder hat er eine Aussage dahinter? Oder selbst wenn es keine Aussage gibt, ist es nicht trotzdem okay, weil im besten Fall hast du Spaß und es ist ein Popcorn-Film. Aber ich fand es im Vorfeld auch so ein bisschen schwierig, weil wir jetzt krasser als vorher einfach in so einer Zeit leben, wo irgendwie alles ein Remake bekommt oder alles neu gemacht wird. Hier haben wir jetzt eben ein Sequel, also den zweiten Teil, wo es ganz, ganz eindeutig klar anschließt an den ersten Teil. Aber zum Beispiel jetzt parallel kommt auch dieses The Crow Remake, das du ja auch tatsächlich schon gesehen hast und so, da war ich mir halt nicht ganz sicher, in welche Richtung gehen wir jetzt hier. Ist das ein Sequel, wo ich mich drauf freue oder wo ich schon wieder so diesen Gedanken habe von wegen so, na, das ist jetzt wieder nur um, weiß ich nicht, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, im schlimmsten Fall.
Ja, oder wie die Studios sagen, im besten Fall. ich weiß noch, dass wir aus dem Film rausgegangen sind, habe ich noch so gemeint, ich bin mir nicht so sicher, für wen ist der Film eigentlich? Er wirkt sehr aus der Zeit gefallen und ob der wirklich erfolgreich sein kann. Und zumindest in Amerika ist es ja der offensichtlich erfolgreichste September-Start ever. Ist richtig, richtig gut dort angelaufen. Ich glaube aber auch, dass Beetlejuice da ein größeres Thema ist als hier in Deutschland. Und ich habe auch jetzt nochmal einfach beim Nachschauen gesehen, der Film Beetlejuice hat ja im Deutschen den Titel Lottergeist Beetlejuice. Ja. Und ich habe noch nie davor und danach das Wort Lottergeist gehört, was ja, glaube ich, so eine Mischung aus oder so in die Richtung von Poltergeist gehen soll. Aber irgendwie mit mehr Witz, ich weiß auch nicht ganz genau. Also ich finde es einen ganz weirden Begriff. Aber vielleicht auch noch mal kurz so zu Tim Burton. Er ist ja groß oder hat gestartet als Grafiker, als Animationskünstler bei Disney. Und es gibt diese Geschichte, dass er bei Cup & Kappa in den 80er Jahren mitgewirkt hat und dort im Grunde depressiv da geworden ist, wenn er noch einen weiteren süßen Fuchs zeichnen müsste. Und bekannterweise hat er sich dann ja viele Jahre später auch erst wieder mit Disney im Grunde zusammengetan. Ganz groß wurde es natürlich dann mit Alice in Wonderland. Aber er hat einen Stil dann sehr geprägt, ziemlich von Beginn an mit sehr auch zum Teil Budgetgründen geschuldeten Practical Effects. Die waren im ersten Beetlejuice aber schon relativ elaboriert, aber wirkt wohl trotzdem schon antiquiert, wenn man so zeitgenössischen Kritiken Glauben schenken darf. Aber es hat einen Charme und vor allem der große Vorteil ist ja, diese Practical Effects altern nicht, weil sie wirkten halt damals wie heute ein bisschen aus der Zeit gefallen und es gehört zu seinem besonderen Stil dazu. Und er hat halt auch immer so ein Außenseiter-Kino irgendwie gemacht. Ja. Und da ist er auch irgendwie sehr ähnlich wie David Lynch, der viele Themen aus der Realität irgendwie ins Absurde, bei David Lynch sehr ins Traumhafte und bei Tim Burton einfach irgendwie ins Skurrile zieht. Und sicherlich auch, also gerade so ein Film wie Edward mit den Scherenhänden, der ja auch diese heile Welt der Suburbs irgendwie erst präsentiert und das gegenüberstellt mit einem Frankenstein-artigen gotischen Stil, das ist für mich irgendwie so eine ganz, ganz klare Verbindung auch zum sowas wie Twin Peaks oder Blue Velvet, da wird ja eine Hand in einem perfekt grünen Vorgarten gefunden. Also da sind irgendwie auch so zwei, glaube ich, im Endeffekt dann doch sehr unterschiedliche Künstler, aber mit einer ähnlichen Abneigung zum Herkömmlichen, zum Banalen, zum normal Anschaulichen und Greifbaren und haben dieser Realität ihre Brille übergezogen. Und Tim Burton hat das vielleicht bis zu einem bestimmten Grad super beherrscht und dann wurde es ein bisschen beliebig und irgendwie wirkte es wie eine Kopie, aus meiner Sicht so, eine Kopie der Kopie der Kopie. Und vor allem hat er sich dann ja auch eher so in CGI-Welten oder hat sich da unterordnen müssen. Und irgendwie war das dann, es wirkte nicht mehr so plastisch, es wirkte auch nicht mehr so, als hätte er richtig viel Lust darauf gehabt. Also ich finde solche Filme wie Alice in Wonderland, wobei ich den ersten ja sogar noch eigentlich ganz okay finde, ist skurril und so weiter, aber man hat das irgendwie das Gefühl, er versucht einfach nur noch selber seinen Stil irgendwo durchzudrücken. Ich glaube, das, was alle kennen, sind diese sehr so verkrümmten Bäume, die immer in den spitzen Astenden enden. Und sowas wie dieses Bild von Nightmare Before Christmas zum Beispiel. Dieser Baum auf dem Hügel vorm Vollmond ist, glaube ich, ganz, ganz sinnbildlich für seinen Stil. Und das Tolle an, um auch mal zu Beetlejuice zu kommen, ist, er hat es geschafft, zum einen einen Großteil des Casts wieder zu vereinen, eben natürlich vor allem Michael Keaton in der Titelrolle, und auf der anderen Seite aber eben auch wieder alles, was möglich ist, am Set zu machen. Das heißt, auch die Sets wieder aufgebaut, ganz viele praktische Effekte, ganz viele Maskenbildner, Animateure am Set, die zum Beispiel die Schrumpfkopf-Kollegen, Untergebenen, was auch immer von Beetlejuice, unter anderem Bob, dann animiert haben. Und das hat irgendwie schon so ein bisschen was von einem, naja, es ist so aus der Zeit gefallen. Mhm. Und gleichzeitig hat es aber auch was total Charmantes. Und das hat mich auch, da ich ja arbeitsbedingt auf so Filmmessen bin, wo andere Filmverleiher auch ihre Filme vorstellen, da kommen halt auch manchmal, sieht man nur Trailer, zum Teil aber eben auch so Behind-the-Scenes, Featurettes, wie sie dann auch später auf, oder wie man sie früher einmal auf DVDs und Blu-rays geschaut hat, und heutzutage landen sie eben auch schon im Vorfeld als Werbemaßnahme auf YouTube. Und das Behind-the-Scenes-Material zu diesem Film ist halt einfach toll, weil man dann sieht, wie sie die Szene, die glaube ich auch schon im Trailer ist, wo im Grunde mal alles rauslassen soll beim Paargespräch, und sich der Magen, Darm und so weiter alles Spill Your Guts von Beetlejuice entleert. Und das ist halt tatsächlich am Set auch entstanden. Und das ist natürlich schon irgendwie auch ganz cool. Und trotzdem denke ich mir auf der gleichen Seite, wer will das eigentlich? Also an wen richtet sich das eigentlich? Und das wird sich noch zeigen, aber es scheint so viele Jahre, Jahrzehnte nach dem ersten Teil ja doch ein Bedürfnis oder eine wohlige Erinnerung an diesen Film zu geben. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Verdienst, eben auch dann es zu schaffen, wieder tatsächlich auch zurückzukehren und gleichzeitig das Ganze auch zu modernisieren, aber auch den Look und das Feeling beizubehalten. Es ist also keine neue Interpretation, das ist keine Neuerfindung, sondern es ist eine wirkliche Fortsetzung. Ja. Gefühlt, als wäre keine Zeit vergangen.
Ja.
Und gleichzeitig aber schleicht sich dann das Modernisierte doch auch ein wenig herein. Unter anderem sicherlich auch mit Jenna Ortega, einem der dann ja doch größten und wichtigsten Stars und Idole der jüngeren Generation, der wir auch schon nicht mehr angehören. Ne? Wir alte Menschen reden über die jungen Leute.
Das ist schon schlimm. Also ich glaube, das ist wirklich auch so ein Sequel. Also ich habe mit dem nicht gerechnet, als ich dann zum ersten Mal gehört habe, so ja, jetzt kommt hier Teil 2, war ich so, hä? Warum? natürlich dann auf jeden Fall so schön zu hören, so ja, Michael Keaton kommt zurück und so weiter. Also ich glaube, anders hätte das auch wirklich nicht funktioniert. Also wenn die jetzt den halben Cast ausgetauscht hätten oder wenn, ich meine, es ist natürlich auch die titelgebende Figur, auch wenn es im ersten Teil hatte er ja nur, keine Ahnung, 15 Minuten Screentime überhaupt. Aber einerseits ist er außer Zeit gefallen oder der Film damals war vielleicht schon ein bisschen veraltet auf eine Art. Gleichzeitig haben wir ja gerade diese 80s-Welle oder langsam sind wir jetzt auch in der 90er-Nostalgie-Welle. Insofern ist es vielleicht jetzt gerade das perfekte Timing für diesen zweiten Teil. Tim Burton kommt gerade auf eine Art eine Pause. Er hat halt so ein bisschen Regie geführt bei Wednesday.
Produziert, genau.
Genau, und was dann natürlich auch offensichtlich ist, dass da die Connection zu Jenna Ortega kommt und solche Sachen. Und es, ja, irgendwie macht das dann schon alles Sinn. Wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, so dieser Beigeschmack von wegen, ah ja, irgend so ein sinnloser Teil 2 oder ein sinnloses Remake oder sowas, den kann man sich immer stellen, glaube ich. Oder das ist auch vielleicht eine ganz witzige, wichtige Diskussion. Ne, eine witzige, ja.
Guck mal.
Je nachdem. Ich bin jetzt tatsächlich auch mal gespannt, ich weiß nicht, ob ich was vorwegnehme, aber es wirkt jetzt so, als wäre der Podcast schon zu Ende, so wollte ich das gerade gar nicht meinen, aber so von wegen, was kommt denn jetzt eigentlich danach? Weil wenn wir jetzt irgendwie anfangen mit Alice in Wonderland 3 oder weiß ich nicht, Sweeney Todd 2 oder sowas, also dann verlieren sie mich vielleicht so ein bisschen, selbst wenn die Filme nicht schlecht sein sollten, aber gerade bei Tim Burton habe ich mich immer über seine originären Stoffe gefreut und irgendwie dass ich immer das Gefühl hatte, er ist einfach so ein so ein bisschen so ein Freigeist vielleicht. Und ich glaube, das ist er auch einfach immer noch. Ich will jetzt hier gar nicht so krass urteilen. Ja, aber es ist jetzt auch so die Frage, Beetlejuice, wahnsinnig erfolgreich, also wahnsinniges Box-Office, hat jetzt schon sein Produktionsgeld wieder reingespielt. Hoffen wir einfach mal, oder ich hoffe, dass es niemandem irgendwie zu Kopf steigt, sagen wir mal so. Gleichzeitig, wenn wir jetzt mal in den Film reingehen, habe ich nicht das Gefühl, dass das ein Film ist, der nur des Geldes wegen gemacht wurde. Ich finde, du merkst einfach in jeder Phase, gerade alles, was du mit den praktischen Effekten schon angesprochen hast, dass der einfach mit so, so viel Herz und Liebe zum Detail gemacht wurde. Das ist einfach ein komplettes Herzensprojekt. Und nicht nur von Tim Burton selbst, sondern auch vor allen Dingen zum Beispiel von Michael Keaton, der auch gesagt hat, er kann sich nur unter ganz bestimmten Umständen vorstellen, zurückzukommen. Und so, es muss alles passen, die Story muss passen. Es hat auch Winona Ryder in gewissen Arten in Interviews gesagt, was ich auch total fair finde. Und irgendwie will man ja auch immer dem ersten Film gerecht werden. Also so ein zweiter Teil ist, glaube ich, nie einfach. Gerade wenn, was haben wir gesagt, 36 Jahre vergangen sind und der Film ja auch eine irre lange Produktionszeit hatte, irgendwie seit Ewigkeiten da schon Drehbücher herumgeistern. dauernd umgeschrieben wurden, dann auch noch der Schauspielerstreik so ein bisschen dazwischen kam. Also der hat viel durchgemacht, aber ich finde, man merkt es ihm nicht an oder jedenfalls nicht unbedingt im Negativen. Und ich wusste nicht, was mich so richtig erwartet und kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Also so ab der ersten Sekunde hatte er mich und ich muss halt sagen, ich habe, warum auch immer, das jetzt so kam, wie es kam. Ich habe nicht Beetlejuice gesehen, bevor wir ins Kino zu Beetlejuice gegangen sind, sondern warum auch immer erst danach. Das heißt, ich hatte wirklich auch den ersten Teil gar nicht mehr richtig im Kopf. Ich konnte mich so ganz vage an die Hauptstory erinnern, aber habe dann auch ein paar der Figuren irgendwie durcheinander gebracht. Klar, 1000 Details waren weg. Aber es war überhaupt nicht schlimm. Also ich fand, man konnte auch ohne viel Vorwissen da richtig gut einsteigen sofort. Ich habe mich sofort in dieser Welt verliebt. Ich war so ein bisschen dieses Gefühl von zu Hause. Und jetzt gerade, wo ich dann den ersten Film nochmal gesehen habe, ist das wirklich ein zweiter Teil, der perfekt anschließt und in einigen Sachen modern ist, aber gerade in den Sachen, wo er so oldschool ist, finde ich, brilliert. Und es fängt ja schon an damit, dass der Film startet und wir haben die Credits im Vorfeld, was ich toll finde, dass er das gemacht hat. Es ist, wie mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, die exakt gleiche Schrift, die benutzt wurde. Und du hast diese Kamerafahrt über diese Stadt, Winter River heißt sie, glaube ich. Was irgendwie, ist es gemischt mit Echtaufnahmen und Modellaufnahmen oder sind es nur Modellaufnahmen? Ich kann es gar nicht mehr hundertprozentig sagen. Aber du hast eben diese, sagen wir mal, helikopterartig anmutende Kamerafahrt über diese Modellstadt Winter River und landest dann auf diesem Haus auf dem Hügel, was auch irgendwie was ist, was Tim Burton gerne mal macht. Oder jedenfalls war es jetzt in Edward Bill and Shannon auch wieder so ein Ding, fand ich ganz witzig. Ja, und es ist, ich finde es einfach grandios in den ersten 2-3 Minuten, weißt du schon genau, wo du bist, was du zu erwarten hast, wie das Feeling ist. Also ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er da so ganz deutlich seine Handschrift hinterlassen hat, schon in den ersten paar Sekunden. Ich glaube, wir haben auch wieder Danny Elfman, glaube ich, ne, mit der Musik.
Klingt auf jeden Fall alles sehr nach ihm, ja.
Also selbst wenn es nicht Danny Elfman ist, ja. dann reiht es sich da auch perfekt ein, sozusagen.
Genau. Wie bei uns sind auch eben knapp 4 Jahrzehnte vergangen und deswegen geht ja die Handlung dann auch erstmal ein bisschen raus von diesem etwas verschlafenen Ort und dann in die Großstadt. Und mittlerweile ist, also wir werden jetzt mal gucken, wie wir alle Namen wieder zusammenbekommen. Lydia, Winona Ryder, hat sie ja schon im Original gespielt, war damals noch ein Teenager Und sie hat ja diese Gabe dort entdeckt, dass sie Geister sehen kann. Und sie ist mittlerweile mit dieser Gabe berühmt und spielt im TV in der Ghost
Ghost Town,
House.
Ghost House.
Ghost House, genau, ist eine Fernsehsendung. Und wir sehen sie dann eben auch dann das erste Mal, wie sie dort so eine Show moderiert, wo sie also Menschen, deren Häuser bespukt werden, besucht und versucht, eben die Geister dort wieder, ja, nicht unbedingt zu verjagen, sondern ja den Frieden herzustellen in diesem Haus, so wie es auch schon im ersten Teil ja dann gelungen ist. Und dann passiert etwas Unerwartetes, nämlich Beetlejuice taucht auf im Publikum für einen kurzen Moment und sie ist dann tatsächlich auch aus ihrer Rolle gefallen und verlässt das Set, wird beruhigt von ihrem Partner,
Ja.
nenne ich ihn mal Rory. Justin Theroux spielt ihn, den ich irgendwie auch erkenne, so, aber ich wusste auch nicht mehr genau, wo er mitgespielt hat. Aber er ist auch so
Ja.
jemand, der irgendwie immer mal wieder irgendwo dabei ist. Und gleichzeitig eigentlich kommt dann der Anruf von Lydias Stiefmutter Delia, Catherine O'Hara, die erzählt, dass ihr Mann tot ist. Und so kommen die beiden zusammen. Und um eben zur Beerdigung zu gehen, muss auch noch die, ja, estranged, wie heißt das? So entwachsene,
Ja,
entfremdete
ja.
Tochter von Lydia, Astrid, das ist dann Jenna Ortega, wieder eingesammelt werden, die im Grunde Wednesday in Beetlejuice spielt, finde ich zumindest. Und sie reisen dann eben zurück in den Ort Winter River, auch in das Haus, um das eben noch einmal wieder herzuschaffen und die Beerdigung eben auch zu vollziehen. Und ja, das Haus ist ziemlich unberührt und auf dem Dachboden steht auch eben jenes Modell der Stadt, das schon im ersten Teil auch einmal überflogen wurde und ja eine besondere Rolle gespielt hat. Und dort kommt Astrid auch schon einmal mit Beetlejuice ganz kurz in ja, zumindest nur in Berührung insofern, dass sie das Pamphlet von ihm sieht. Er ist ja Bio-Exorzist und wird von ihrer Mutter auch darauf hingewiesen, dass sie diesen Namen nicht sagen darf. Gleichzeitig aber lernt Astrid einen Jungen im Ort kennen, Jeremy, der sie offensichtlich ganz gut versteht. So, das wird dann sicherlich aber auch noch eine verhängnisvolle Freundschaft. Und parallel spielt aber auch noch eine Geschichte im, ja, im Totenreich,
Unterwelt
in der
irgendwie so,
Unterwelt,
ja.
genau, ist ein bisschen schwierig, was das eigentlich für ein Ort ist. Dort ist Beetlejuice immer noch unterwegs und ja, verdingt sich eben als jemand, der anderen Geistern hilft, ihre Bewohner des Hauses zu vertreiben und zu bespuken. Aber auch in der Unterwelt gibt es noch Böses und Dolores, seine Beetlejuice Ex-Frau, gespielt von Monica Bellucci, ist wieder aufgetaucht und sie ist eine, ja, ich weiß gar nicht, wie es dann im Deutschen heißt, eine Soulsucker. Also sie entzieht die Seelen, auch den Toten, und sie möchte Beetlejuice wieder, aus irgendeinem Grund, den wir am Anfang noch nicht wissen, unbedingt finden und sicherlich ihm nichts Gutes tun. Und ja, damit er ihr entkommt, möchte er seinen Plan wieder umsetzen und zwar Delia heiraten. Nein, Lydia
Lydia.
heiraten. So, jetzt ist doch passiert. Die ganze Zeit mit den Augen drauf geguckt. Ja, und das ist alles irgendwie, das klingt jetzt total konfus und verwirrend, ist aber im Film eigentlich auch nur eine sehr, sehr lose Verknüpfung, um diese ganzen Welten zusammenzubringen und um so eine Handlung einfach in Schwung zu bringen. Letztlich ist die Bedrohung durch Dolores relativ banal und sehr beiläufig, taucht einfach immer mal wieder auf, ist fast so ein bisschen wie Kapitelmarken, habe ich das Gefühl, die da gesetzt werden. Und es ist einfach zweckmäßig, um verschiedene Situationen dann herbeizurufen. Und vor allem eben, um diese wilde Welt, insbesondere eben diese Unterwelt zu zeigen, die tatsächlich voller wundersamen, sage ich mal, ja, Imagination steckt und sehr fantasievoll umgesetzt ist, wie es auch schon im ersten Teil war. Und ja, mich hat das tatsächlich erstmal ein bisschen kalt gelassen. So diese, also die Handlung finde ich einfach ziemlich banal und das ist total, und das ist halt total witzig, ne, dass dann natürlich die Schauspieler sagen, ja, die, natürlich muss das Drehbuch stimmen, damit sie bei so einem Film wieder mitwirken. Und da kann man einfach so sagen, ach, Bullshit. Aber das, was halt diesen Film vor allem eben ausmacht, und ich glaube, was auch Beetlejuice ausgemacht hat, ist dieser Erfindungsreichtum und dieses Eindringen in so eine fantasievolle Welt, in der die gewöhnlichen Regeln eben auch ausgesetzt sind, insbesondere auch, weil hier Totenreich und das Reich der Lebenden zusammenkommt und sich durchmischt. Und dass man da einfach einen Spielplatz eröffnet, auf dem ganz andere, wenn überhaupt, Regeln gelten. Und der Meister dahinter ist eben Tim Burton. Und dann, das hat dann eben auch einigermaßen schnell wieder an Fahrt aufgenommen und dann auch bei mir ganz gut gekickt.
Ja, ich glaube, das ist für mich gerade so die größte Stärke und die größte Schwäche des Films, dass er so vor Ideen strotzt und dieser Spielplatz ist, wo man das Gefühl hat, Tim Burton darf sich total austoben oder alle, die an dem Film mitgewirkt haben. Und so ein bisschen dieses, für mich bleibt das, es ist sehr stückelig. Irgendwie. Man springt halt manchmal so von Idee zu der anderen Idee und dann hat man hier noch eine Idee und dann weiß ich nicht, wird aber das irgendwie nicht so gut stringent zusammengezurrt. So, ja, natürlich haben wir da irgendwie so eine Handlung, die da in der Theorie alles irgendwie so ein bisschen vorantreibt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das so der Faktor ist, der wirklich auch die Figuren motiviert, sondern irgendwie ist es eher so, ja, wir hatten hier eine Idee und die muss jetzt unbedingt noch rein. Wie machen wir das denn?
Du meinst, der Film wirkt ein bisschen zusammengetackert?
Ja, tatsächlich. Also gerade auch, wenn man Monica Bellucci oder Dolores, wenn man ihre Figur nimmt und ihren Handlungsstrang. Am Anfang war ich wirklich interessiert, gerade weil das eine der ersten Szenen auch im Film ist, dass du da in der Unterwelt bist und dann hast du DeVito als merkwürdigen Hausmeister. Es gibt tatsächlich auch im ersten Film eine ähnliche Hausmeisterszene, nur halt nicht so lang. Und du bist dann in diesem coolen Flur und alles ist so mega geil ausgeleuchtet und schon so eklig und dreckig und dann hast du auf einmal diese Frau mit diesen Körperteilen, die zusammengenagelt wird und du merkst sofort, sie ist auf Rache aus. Warum ist sie auf Rache aus? Und irgendwie wird es dann relativ fallen gelassen. Also ja, es gibt irgendwie ein Ende zu dieser Geschichte und es gibt oder auch ein Mittelteil und auch diese richtig, richtig coole Szene, wo Beetlejuice in einer Schwarz-Weiß-Rückblick-Szene auf Italienisch dann erklärt, wie er Dolores kennengelernt hat oder wie sie ihn getrickst hat, ja auch eigentlich. Und sie dann in Stücke gemeißelt hat oder naja, gehackt, besser gesagt. Und auch alles halt so eine schöne Hommage an so Giallo-Filme und so. Also richtig coole Sequenz, aber irgendwie hättest du es eigentlich auch komplett aus dem Film rauslassen können und es hätte exakt keinen Unterschied gemacht. Und dann hast du auch so eine fantastische Schauspielerin wie Monica Bellucci und irgendwie ist sie nur da, um hübsch zu sein und darf fünf Worte sagen und dann irgendwie so ganz weird den Leuten ihre Seele raussaugen und es gab wirklich einen Moment, wo ich dachte so, das ist zu lang. So, das muss jetzt, das ist ein bisschen cringe, so ein bisschen unangenehm, fand ich persönlich. Da fand ich, wurde ihr Potenzial gar nicht genutzt, leider.
Ich würde zumindest einhaken, dass es dann schön ist, dass eine Schauspielerin jenseits der 50 als hauptsächlich vielleicht auch für ihr Aussehen und ihre Aura besetzt ist. Also gibt ja auch nicht mehr so wahnsinnig viele Rollen, aber so als diese wollte ich auch gerade sagen, aber eigentlich ist es nicht das Richtige. Als so schwarze Witwe-Figur irgendwie, ja, dann
die
aufzutreten.
Die Verführerin auch auf jeden Fall.
Ja, aber irgendwie einfach so eine Bedrohung im Hintergrund, im Schatten, die jetzt halt wieder hervortritt. Ich finde halt, es ist so ein bisschen es wird halt so hervorgezaubert, das spielte ja im ersten Teil. Das ist ja eine Geschichte, die originär jetzt quasi im Sequel mit mit reingeholt wird. Trotz der Rückblende gibt es jetzt irgendwie nicht Beetlejuice mehr Charakter oder sowas. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt beabsichtigt dadurch, aber es ist eine von diesen Szenen, die für mich dann doch schon wieder ein bisschen too much waren. Mhm. Ja. Also warum ist das auf einmal italienisch? Warum, okay, schwarz-weiß, fair enough. Es gibt viel schlimmer, finde ich, eigentlich diese Knetanimationsszene via der, kurz nachgucken, der Mann von Charles, genau, Charles Dietz, wie er umkommt. Da wird ja Lydia kommt zu ihrer Stiefmutter und sie berichtet dann davon, was passiert ist, und es ist ein Flugzeugabsturz, und nein, er ist nicht beim Flugzeugabsturz gestorben, sondern er ist auch nicht ertrunken, sondern er wurde von einem Hai der Körper zerteilt, er wurde vom Hai gefressen, und das wird bebildert mit eben so einer Stop-Motion, Claymation heißt das ja, glaube ich, im englischen Sprachgebrauch, so wie Wallace and Gromit sieht das halt aus, und am Ende dann sehr blutig auf einmal. Also auch hier, klar, es hat so ein bisschen diesen Tim Burton-Spin auf diese Art von Animationstechnik, aber es ist so out of the box, ja, also, aber woher kommt dieser Gedanke, warum macht man das überhaupt, außer dass man den Schauspieler irgendwie nicht mehr vor die Kamera ziehen wollte. Ich finde, da ist es dann ein bisschen zu viel. Ehrlicherweise hat mir der Film am meisten Spaß gemacht in der Unterwelt, weil das ist halt so ein absurdes Konstrukt von Bürokratie. Es ist ein bisschen dieses Haus, das Verrückte macht aus den Asterix-Comics und aus dem Cartoon. Das wird sehr gut auf die Schippe genommen, eben, dass da noch gefaxt werden muss, dass man Nummern ziehen muss. Man fühlt sich halt sofort wie im Berliner Finanzamt oder in jedem anderen Amt hier in Berlin. Und eben auch vor allem dieser Kniff, und der war ja auch schon im ersten Teil ziemlich cool, dass das Make-up oder Hairstyling und auch die Props, dass die Menschen in die Unterwelt so kommen, wie sie halt gestorben sind. Und da sieht man eben auch noch schon ein bisschen verfaulte oder wie auch immer man das sagen kann, noch das Blut, das so bei Beetlejuice auch noch zu sehen ist, unter dem Make-up, dass er da sehr blass, ne, durch das, dass er so blass aussieht, aufgetragen ist. Das sind da Leute, die haben Piranhas an sich noch knabbern. Und eben auch ein halber Körper oder nur noch der Torso ohne Kopf und Schultern, der Charles jetzt ist und durch diese Unterwelt umher schlotzt, sag ich jetzt mal, und immer das Blut noch aus der Aorta raus spritzt, wenn er spricht. Und das ist makaber, aber es ist halt dieser, das ist Tim Burton irgendwie, das ist dieser makabre Humor. Und der, finde ich, hat richtig Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Das wirkte auch irgendwie durchdacht, das wirkt aus einem Guss.
Ja.
Und alles andere, was dann noch so obendrauf kommt, war mir dann wirklich ein bisschen zu weit hergeholt.
Ja, ich mochte auch so bei allem, was in der Unterwelt so abgeht, diese Kompromisslosigkeit. So von wegen, ja, ich möchte jetzt diesen dummen Joke machen, einfach weil ich es kann und weil ich finde es witzig und im besten Fall andere auch. Und ich finde, das geht in fast allen Belangen komplett auf. Und das macht für mich auch den größten Charme des Films aus. Ich glaube, hier kommt allen wahrscheinlich auch zugute, dass das Budget jetzt ein bisschen anderes war, dass sie einfach mehr Geld hatten, und ich finde, das merkst du nicht nur an der schieren Größe, sag ich mal, also du hast viel mehr Figuren, du hast teilweise Szenen, wo 20, 30 Leute irgendwie tot rumlaufen, also jeder hat so seine Art des, wie bin ich gestorben, an sich rangekleistert in irgendeiner Form, und es macht unfassbar Spaß, sich das anzugucken. Und Kompromisslosigkeit meine ich zum Beispiel auch, es gibt diese eine Frau, die einfach einen Speer durch sich durch hat. Und der ist, keine Ahnung, 2,5 Meter lang, von vorne bis hinten oder so. Das ist einfach natürlich das Nervigste auf der Welt.
Und unter der Welt.
Ja, das auch für die Unterwelt. Dass du halt dann diese Schauspielerin hast mit diesem Speer, und es ist einfach, es ist aufwendig. Und genauso aufwendig ist es irgendwie bei Charles Dietz, dass sein Kopf halt nicht existiert und dass er so halb abgebissen ist. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass eben der Originalschauspieler eben nicht zu sehen sein sollte, was du ja auch schon meintest mit der Claymation-Szene, dass das auch so ein Drumherum-Gewurschtel oder eine sehr gute Lösung für dieses Problem ist, sage ich mal. Oder ich finde, es ist beides eine sehr gute Lösung. Ja, aber auch, also diese Detailverliebtheit oder diese was ich meinte, hingehend des Budgets, zum Beispiel auch alle Requisiten, die du siehst, die ganze Ausleuchtung, also die Ausleuchtung ist ja der Wahnsinn, also es ist ein ganzer Charakter fast, was nur das Licht ausmacht, auch die verschiedenen Lichtfarben, diese Tiefe, weil du manchmal hast du irgendwie Korridore mit 500 Ecken und schrägen Wänden und alles ist irgendwie bis ins kleinste Detail so fantastisch ausgeleuchtet, dass einfach diese Welt wirklich zu einer Welt wird. Also ich finde, hier ist es ein perfektes Beispiel davon. Du siehst sofort, es ist Studio, aber du findest es geil. Also mir ging es auf jeden Fall so. Ich habe mich daran gefreut, dass es geschafft wird, hier diese Welt zu kreieren, in der man sich verlieren kann, wo man sagen kann, ja, hier läuft jetzt irgendwie eine Dolores rum und wir haben hier so einen Beetlejuice und die müssen da jetzt so Sachen machen, bla bla bla. Und gleichzeitig war ich mir irgendwie die ganze Zeit dessen bewusst, dass das Schauspieler sind und dass die 15.000 Jahre in der Maske gesessen haben. Und das hat es für mich noch bemerkenswerter gemacht, einfach weil ich dieses Handwerk dahinter zu jedem Moment gesehen habe, gewertschätzt habe und mich einfach so drüber gefreut habe. Und das ist jetzt vielleicht nicht bei jedem Kinogänger so. Klar haben wir da so ein bisschen anderen Blick, andere Brille, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei 99% der Leute einfach gut ankommt, weil hier das Handwerk so unglaublich gut ausgespielt ist von so, so, so vielen Departments, die da auch ja ineinander greifen müssen. Und da merkt man auch, dass einfach ja genug Zeit im Vorfeld wahrscheinlich da war, das alles zu machen, durchzuplanen, auszubauen und eben auch das Budget. Und das ist halt schon schön zu sehen, dass das sozusagen, ja, Tim Burton sozusagen auch vergönnt war und auch allen anderen, die da mitgemacht haben. Und dann frage ich mich ja trotzdem, warum passt das irgendwie auf der Storyline nicht ganz so? Also ich will nicht sagen, dass da halbherzig gearbeitet wurde mit den Drehbüchern, also das mit Sicherheit nicht. Und irgendwie kann ich auch über vieles hinwegsehen, weil der erste Beetlejuice war jetzt, was das Drehbuch angeht, auch keine Granate. Und ist auch sehr viel oberflächlich in einigen Formen. Aber ja, hier hätte es dem Film vielleicht geholfen, sich ein bisschen zurückzunehmen. Also auch vielleicht ein paar der Jokes wegzulassen. Also zum Beispiel auch so dieser Danny DeVito Hausmeister. Das fand ich 5 Sekunden lustig. Und dann shiftet aber so der Fokus. Und dann sind wir immer noch bei Danny DeVito oder der Hausmeisterfigur. Aber da passiert gar nichts. Das ist irgendwie, es geht so krass ins Leere und ja, er findet dann Dolores und sie haucht dann seine Seele weg und so und dann liegt er nur noch so rum, aber es ist so da einer der vielen Punkte, wo ich das Gefühl habe, sie wollten irgendwie viel zu viel und haben so ein bisschen den Blick fürs absolut Wesentliche verloren und es wäre besser gewesen, da sich in manchen Sachen vielleicht zu reduzieren. Wie gesagt, ich finde auch, man hätte komplett Dolores da irgendwie rausnehmen können, leider. Nicht sehr schade. Und ein anderes Ding, was, also, weil du hast ja schon die Handlung aufgezählt und du hast gefühlt eigentlich schon die Hälfte weggelassen, weil es passiert so viel. Du hast dann noch Willem Dafoe, ja, der da ja als Detektiv rumrennt und er ist eigentlich nicht nur Unterweltdetektiv, sondern eigentlich in seinem echten Leben war er ja mal Schauspieler. Und warum auch immer, wird das hier auch so gemerged und es ist, ich fand es anfangs witzig und irgendwann habe ich den Überblick verloren. Weil ich dann dachte so, hä, was ist er jetzt gerade? Ist er jetzt gerade Detektiv? Ist er Schauspieler? Ich fand ihn ultra witzig. Also ich mag jede Szene, die er hatte. Und gleichzeitig hätte ich gerne gesagt, ach nee, 1, 2 hätten wir dann doch vielleicht kürzen können. Oder ein bisschen zurücknehmen. Weil die stehlen sich alle so gegenseitig die Show.
Also der erste Beetlejuice hatte ja sowas anarchistisches und das vor allem eigentlich auch durch Michael Keaton, der ja auch den Großteil seiner Dialoge und Monologe improvisiert hat oder improvisieren durfte, anpassen konnte. Und dadurch war eben auch so ein bisschen ein ungezügeltes, auch so eine Blackbox. Man wusste nicht, was dann jetzt rauskommen wird. Und ich finde, das hat halt der Film jetzt nicht nochmal. Hm. Er ist nicht angepasst und sowas.
Ja.
Aber eigentlich alle Witze, die nicht, also lassen wir jetzt mal gerade die Michael Keaton-Szenen raus, ist der Film ansonsten so das Prototyp 80er-Jahre-Humor.
Ja.
Das ist das, was ich mit Phipps Asmussen so, ohne dass ich jemals Phipps Asmussen gesehen hätte, das ist das, was ich sagen würde, so diese Art von langsamen und langem Setup für den Witz, was echt einfach aus der Zeit gefallen ist. Und solche Gags wie eben auch die Übermittlung des Todes von Charles, das ist dieses, dann ist das Flugzeug abgestürzt und nein, er ist nicht bei dem Flugzeugabsturz gestorben und dann, nein, er ist auch nicht ertrunken und das, also dass man sich nochmal da so übertrumpft, dass der eigentlich alles mit Willem Dafoe halt auch dieser 80er, das soll ja auch so ein 80er Jahre Cop-Schauspieler gewesen sein, der in dieser Rolle und in diesem Stil irgendwie immer noch verhaftet ist. Und ja, man merkt, dass er richtig viel Spaß hatte. Man merkt eigentlich, dass alle richtig viel Spaß damit hatten. Aber es ist ein ziemlich plumper und es ist ein ziemlich alt. Vielleicht ist es auch einfach so ein Altherrenhumor und dann passt es halt zu Tim Burton vielleicht auch. Denn auch er ist halt mittlerweile eher. Er sieht auch mittlerweile aus wie eine seiner eigens kreierten Figuren. Das ist echt krass. wenn man Vincent kennt, ich finde, so die Form, die passt sich ganz gut an. Aber ich finde, das ist eigentlich so mit das, was so mich am meisten stört, so dass das macht schon irgendwie Spaß, so fürs Auge, das alles zu sehen, aber es ist dann am Ende doch für vielleicht ein älteres Publikum, ich weiß es nicht. Also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass der Film so richtig auf meinen Geschmack passt. Wobei das, was du eben gesagt hast, ne, diese ganzen von jeder einzelnen Abteilung, die an dem Erschaffen dieser Welt beteiligt waren, ist das wirklich grandios und da wird das Film auch sicherlich einige Nominierungen und wahrscheinlich, ich kann mir gut auch vorstellen, dass er auch wieder einige Oscars bekommen wird und das auch vollkommen zu Recht, weil diese Arbeit auch würdenswert ist.
Würdigungswert?
Ja, was auch immer. Einer Würdigung wert ist.
Ja.
Aber dann kommen halt quasi diese anderen Belange, wie eben die Handlung, wie der Humor auch so ein bisschen, finde ich, da entgegen. Und es ist halt auch irgendwie, es wirkt, wenn man nochmal so drüber nachdenkt, einfach ein bisschen zu viel. Und am Ende, ja, passen ja irgendwie doch alle Geschichten ganz gut zusammen, dass halt Astrid im Grunde ja das Gleiche in Winter River erlebt wie Lydia im ersten Teil, nämlich dass sie halt Tote sieht und dass der, dass sie auch wie Lydia von Beetlejuice jetzt eben Astrid von, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Jeremy, im Grunde nur hinters Licht geführt wird. Es geht ja eigentlich immer darum, dass die junge Frau, entweder soll sie verheiratet werden oder sie sollen den Platz austauschen. Ja. Es geht um Verträge. Also das ist also eigentlich schon wieder das, was an den Jokes so funktioniert. Immer dann, wenn es auf diese Bürokratieschiene geht, finde ich, ist es eigentlich relativ smart, dass die Leute sich durch diese Undurchsichtigkeit von diesem Konstrukt, das da gemacht wird, auch einfach, dass die da komplett verwirrt sind und Dinge unterzeichnen, Dinge irgendwie lostreten oder sich einfach nur dem, was ihnen gesagt wird, so unterwerfen. Dadurch finde ich, oder das ist einfach so etwas, damit kann man richtig gut sich richtig gut reinversetzen. Mhm. Und das ist auch witzig. Das ist genuin einfach komisch, weil es diese Absurdität von vielen Abläufen auch einfach zeigt. Und dass am Ende die Lösung des Films ist, dass ein Vertrag unnichtig ist, nichtig ist, nicht unnichtig, das ist dann eigentlich auch so die große Pointe des Films. Und dann Und das, was er dann eben eigentlich erzählen möchte, ist ja, dass dass hier Mutter und Tochter eigentlich zusammenkommen. Im Endeffekt auch eine ganz ähnliche Geschichte, wie es auch schon im ersten Teil war. Dass ja im Grunde eine Familiensituation geschaffen wird. Und das ist auch so etwas, was Tim Burton immer wieder eigentlich gemacht hat. Die Außenseiter, die dann am Ende eben quasi ihre eigens kreierte Familie
Ja.
finden. Und das ist fast schon untypisch, dass hier tatsächlich die biologische Mutter und Tochter sind, die am
Ja.
Ende sich versöhnen.
Das Happy End ist auch viel zu groß eigentlich in diesem Film, ist mir dann mal irgendwie aufgefallen, weil er hat ja auch gerne die Tendenz zu einem bittersüßen Ende. Was mir auch immer sehr, sehr viel Spaß macht, ist natürlich jetzt absolut kein Muss. Ich finde auch vollkommen okay, dass der Film so endet, wie er endet. Gerade weil es dann ja auch noch mal so diesen Beetlejuice ist vielleicht doch nicht komplett weg. So dieses Ende gibt es dann ja auch noch. Wenn es jetzt gebraucht hätte, ist wieder eine andere Frage, aber ist auch vollkommen okay. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn dieses Familienthema, wenn da mehr Fokus drauf gewesen wäre. Und weil dann hast du auch noch so jemanden wie Rory, der dann auch noch irgendwie diese komische Beziehung zu Lydia hat. Und dann wollen die auch noch heiraten. Und dann kommt auch noch, ach so, Rory ist auch ein Scharlatan und hat auch ganz andere Motive. Und das ist alles so, weil halt gar nicht so viel Zeit ist, jede dieser kleinen 500.000 Nebenstränge zu bearbeiten, wird alles so im super krass Schnelldurchlauf gemacht. Es gibt halt auch immer nur so dieses Exposition, Mittelteil und ach ja, hier ist übrigens die Auflösung. Und das passiert mir im gesamten Film mit viel zu vielen Storys viel zu krass doll, leider. Und das ist irgendwann sehr, sehr auffällig und wirkt dadurch auch fast schon repetitiv. Ich finde, dadurch gehen einige Überraschungen auch total unter. Das mit Rory hat mich null interessiert. Ich hätte es besser gefunden, wenn, weiß ich nicht, wenn er irgendwie einen lustigen Tod bekommen hätte. Und meinetwegen, so wäre man dann einfach froh gewesen, dass er weg gewesen wäre. Aber dieses Ganze, er will Lydia da so ausbeuten, pff, who cares? Weil ich finde, das macht auch Lydia schwächer, weil sie erkennt das nicht. Sie braucht Beetlejuice, der Rory dann ja so einen Wahrheitstrank einfügt. Warum auch mal Beetlejuice das eigentlich macht, ne? Es ist ein merkwürdiger, eine gute Geste eigentlich von ihm. Ist auch weird. Und Lydia wäre ihm halt voll verfallen. Also alles, was Beetlejuice angeht, hat Lydia irgendwie dazugelernt, aber irgendwie sich selbst kriegt sie so gar nicht in den Griff. Und das ist irgendwie auch schade. Und manchmal hatte ich das Gefühl, so vielleicht wäre es besser, wenn alle diese 500.000 Ideen, die da drin stecken, wenn sie da einfach eine zehnteilige Serie draus gemacht hätten, weil ich mag eigentlich alle Aspekte, die da drin stecken. Ich mag auch, dass Lydia und Delia, dass die einander näher gekommen sind, dass da halt das weitergeführt wird vom ersten Teil, so von wegen, wir sind durch diese Traumata gegangen, wir haben jetzt Charles verloren, beide liebten ja Charles unglaublich doll. Lydia leidet auch extrem unter dem Verlust ihres Vaters, beziehungsweise der ganze Film ist auch so ein bisschen durchzogen von diesem, wie gehen wir eigentlich mit Tod um? Das hätte alles sehr gerne mehr Gewicht bekommen können, auch zum Beispiel diese Teenie-Romanze zwischen andersrum, zwischen Jeremy und Astrid. Die ist irgendwie total süß. Also jede Szene, die die beiden zusammen haben, ist irgendwie total niedlich und da hat man auch irgendwie so Flashbacks an irgendwelche anderen älteren Filme und gleichzeitig kriegt auch das nicht genug Raum. Also ich habe die Chemie zwischen den beiden zwar total gespürt, aber ich habe auch sofort die Lunte gerochen und habe sofort gedacht so, hä, was soll das jetzt auf einmal in diesem Film? Und dann natürlich gehen sie in die Unterwelt und so, natürlich ist er ein Geist und auch das, also mich hat's gestört, dass Astrid auf einmal Geister sehen kann. Weil das ist ja eigentlich der große Konflikt zwischen Astrid und Lydia, dass sie ihrer Mutter nicht glaubt. Und so von wegen, die beiden leben eigentlich in total unterschiedlichen Welten. Und es ist total verständlich, dass die beiden irgendwie entzweit sind, dass sie nicht so gut miteinander klarkommen. Und zwischenmenschlich kriegen sie es halt irgendwie nicht hin. Und klar, Astrid ist auch so in ihrer Teenie-Rebell. Ich finde einfach alles scheiße und bin nicht offen für Kommunikation. Phase ist auch irgendwie vollkommen fein. Aber die Lösung ist halt so dermaßen plakativ. Und es ist irgendwie so, so gar nicht feinfühlig gestaltet, weil eben alles so schnell gehen muss. Und das fand ich richtig, richtig schade, weil ich schon das Gefühl hatte, da ist so viel Potenzial, da ist so viel Liebe und Gedanke auch reingesteckt worden in jede einzelne Figur, in jeden einzelnen Handlungsstrang und Nebenstrang und so. Aber es ist einfach, es ist zu viel. Dann hast du auch noch Delia, die den ganzen Tod mit Charles verarbeitet in ihrer merkwürdigen Künstlerphase und da irgendwie komplett ausrastet und dann auch noch selber stirbt. Und die beiden dann ja zusammen in der Unterwelt zusammengeführt werden und dann auf den Soul Train gehen. Dann eben auch so eine Idee wie der Soul Train. Ja. Ich glaube, fast meine Lieblingsszene im ganzen Film. Richtig nice. Und ich glaube, was mich dann zusätzlich noch gestört hat, diese ganzen Referenzen auf den alten, auf den ersten Film. Es gibt so, so, so viele Momente, wo nicht nur auf den ersten Film Bezug genommen wird, sondern regelrecht 1:1 kopiert wird. Und das steht dann fast schon in der Konkurrenz, finde ich, zu den ganzen fantastischen Ideen, die hier aber nochmal neu hinzugebracht werden. Weil ich finde, das hält sich echt nicht gut die Waage. Weil dann denke ich mir, dann schmeiß den alten Scheiß, den wir aus dem ersten Film kennen, schmeiß den doch raus und konzentriere dich doch nur auf alle neuen Ideen, die du hier mit reinbringen willst. Warum zur Hölle muss Beetlejuice denn nochmal Lydia heiraten? Und es geht schon wieder schief. Und schon wieder endet der Film zum Beispiel auch so, dass Beetlejuice von einem Sandwurm gefressen wird. So, hä? Warum sehe ich das denn sozusagen alles zweimal? Also da kommt es, glaube ich, halt auch echt nicht gut, wenn man den ersten Teil kurz vorher, oder in meinem Fall kurz danach, gesehen hat und einem diese ganzen Doppelungen halt, mir sind sie leider jetzt echt negativ aufgefallen. Also als ich Beetlejuice jetzt wirklich im Kino gesehen habe, sind mir diese Doppelungen natürlich nicht aufgefallen. Und vielleicht ist das wirklich auch für ein Publikum gemacht, die keinen Plan vom ersten Film haben. Weil so funktioniert der zweite Teil auch wirklich, wirklich gut, muss man ja sagen. Du musst kein Vorwissen haben. Aber wie gesagt, für mich ist es, kommt es eher fast schon negativ rüber, diese Kopien, diese Doppelungen aus dem ersten Teil hier noch in den zweiten Teil mit reinzunehmen, wenn man sie genauso gut hätte rauslassen können und einfach den krassen Ideen vom zweiten Teil, den originären, sag ich jetzt mal, wenn man denen einfach mehr Raum hätte geben können. Ich glaube, es hätte ihm zum Teil echt gut getan.
Der Film versucht natürlich schon wahnsinnig, diese Nostalgie-Schiene zu fahren.
Ja.
Das, und da geht er immerhin, muss man ja auch sagen, mit 100% rein, all in.
Ja.
Weil es ist die Machart des Films, es ist eben auch, dass alle wieder zurückkehren und dass dann sicherlich hier und da dann auch die klareren Referenzen sind. Die kann ich jetzt, da ich den ersten Teil nicht nochmal geschaut habe, nicht so 1:1 herauspicken. Aber es gibt ja auch schöne Erinnerungen so daran oder witzige Reminiszenzen, so wie eben das Day-O, den ja. Day-O-Song, der hier von einem Kinderchor bei einer Beerdigung, bei einer Beisetzung gesungen wird, der im ersten Teil eine Art und Weise sein soll, wie die Geister ja die Familie vertreiben. Und eine der ganz, ganz prägenden Szenen auch aus dem ersten Teil sind. Und das ist ja ein totaler, tatsächlich Bananensong. Also der ist halt total, ist irgend so ein komischer, absurder, genau, einfach absurde Popmusik. Und wie dann das hier eben auch im Kontext so verschoben wird, das ist halt auch einfach, wie Tim Burton gut funktioniert. Und das ist aber eben auch eine sehr schöne Referenz wiederum an den ersten Teil. Dass generell auch eben wieder an die Orte zurückkehren, ne? Dieses das erste Mal wieder Beetlejuice aufrufen. Wie dann am Grabstein ja dieses Schild wie von einem Makler oder sowas aufleuchtet, wie man reingezogen wird. Das hat schon einfach auch was. Also da finde ich, das spielt der Film seine Stärken aus und kombiniert sehr gut eben dieses neuer Film, aber wir wissen, wo wir herkommen. Und ich glaube, ohne das würde es auch nicht gehen, das würden dann wiederum die Fans dieser Janun-Reihe auch übel nehmen.
Ja.
Aber ja, ich kann das schon auch, ich kann schon nachvollziehen, dass das auch störend wirkt und dass es irgendwie dann eben die, eigentlich auch die Originalität des ersten Teils ein bisschen in Frage stellt, weil es wird ja einfach nur nochmal gemacht. Und das zeigt ja auch, wie austauschbar sowas sein kann.
Ich muss halt schon sagen, dass während wir den Film im Kino gesehen haben, ich hatte unfassbar viel Spaß. Also ich habe jetzt nicht da gesessen und habe auf die Uhr geguckt, so wie lange geht's denn jetzt noch? Oder ich habe mich drüber geärgert, so ach, warum sind wir denn jetzt schon wieder, dieser Wechsel zwischen Unterwelt, normaler Welt, das ist irgendwie auch, geht irgendwie viel hin und her. Oder manchmal geht auch so viel ab, also mit so vielen nebensächlichen Handlungssträngen. Und dann wechselt man nur von dem einen zum anderen und es läuft ja so viel parallel irgendwie auch, dass man schon, also ich war nicht überfordert, es war noch genau das Maß, dass man irgendwie auf jeden Fall mitkommt, weil es ist ja auch nicht kompliziert oder so. Und es hatte schon dieses Gefühl von, du bist auf einem Vergnügungspark und du springst irgendwie von der einen Attraktion zur nächsten und hin und da gibt es noch eine kurze Verschnaufpause, dann holt man sich irgendwie ein Popcorn und dann geht es aber sofort weiter auf die nächste Attraktion und so. Und es hat auf jeden Fall schon funktioniert. So, ich habe mich nicht gelangweilt, ich hatte sehr, sehr viel Spaß und auf eine Art war ich ja auch so drauf, so die eine Szene ist zu Ende und man freut sich schon auf die nächste, weil man denkt, da ist bestimmt wieder irgendein Spektakel oder weiß ich nicht. Ich habe mich immer gefreut, wenn Bob kam zum Beispiel, auch wenn er nichts gemacht hat eigentlich. Und ja.
Hat, also du hast eben schon so gesagt, ich finde auch die Soul Train Szene auch wiederum sowas komplett Absurdes, ein Zug, der die Seelen eben im Grunde kompostiert und wegfährt. Und natürlich wird Soul-Musik gespielt. Wir haben einen Schaffner-Lokführer, der genau die Stimme hat, die man mit Soul in Verbindung bringt. Und es ist eigentlich eine total tragische oder nicht eine dramatische Szene, in der es darum geht, dass Lydia eben Astrid retten muss, davor in diesen Zug zu steigen oder verfrachtet zu werden, muss man ja eher sagen. Und rundherum wird es halt ein buntes Getanze, Disco-Musik und auch die Beleuchtung. Und auch hier ist es halt einfach wieder dieses Zusammenführen von zwei komplett unvereinbaren Stimmungen, die diesen Film in seinen besten Momenten halt auch echt gut macht. Eben genauso wie man Deo nicht als Chor-Variante in zu einer Beerdigung erwartet, ist es eben auch, dass man in einer dramatischen Verfolgungsjagd nicht Soul-Getanze erwartet. Und da gelingt es, finde ich, Tim Burton eben ganz gut, einfach auch dazu beizutragen, dass man einfach das Hirn ausschaltet und genießt.
Ja.
Und das funktioniert immer wieder in dem Film. Und wenn man jetzt aber so am Ende, oder wenn ich jetzt so eben auch drauf zurückblicke, denke ich, das ist aber schon auch alles irgendwie relativ, es ist halt einfach nur im besten Sinne lustig. Und eigentlich ist es ja auch gut. Es ist ein Unterhaltungsfilm. Und er bringt vieles von dem halt rein, was irgendwie auch Tim Burton ausmacht, was so eine Mischung aus irgendwie Horrorkomödie ausmacht. Aber Es ist am Ende dann nicht so, dass der Riesenfunke überspringt. Dennoch, was neben der Soul Train Szene noch richtig gut ist und neben Bob, der hat ja eigentlich die emotionalste Szene, nämlich wenn seine Seele ausgesaugt wird.
Ja.
Da musste ich schon fast ein Tränchen verdrücken. Ist noch das Finale, was dann auch wieder in der Kirche spielt und quasi zwei Hochzeiten auf einmal, denn Lydia will ja nicht nur oder hat nicht nur zugestimmt, Rory zu heiraten, sondern sich auch auf den Deal eingelassen, Beetlejuice rettet oder hilft Lydia dabei, ihre Tochter zu retten. Im Gegenzug wird die Heirat vollzogen und das soll ja dann anscheinend irgendwie Beetlejuice vor Dolores retten. So, das ist letztlich das, was alle Geschichten zusammenführen soll. Wie auch immer. Es kommt dann aber in der Oberwelt, in der richtigen Welt zu einer Gegenüberstellung dann, wo auch alles zusammenkommt. Und das wird als Musical-Szene verpackt. Auch da wieder so ein bisschen diese Erinnerung an das Deo, wo ja auch die Stimme quasi übergelegt wird. Also ein ganz einfacher filmischer Effekt. Aber im Grunde werden ja die Figuren ihrer Stimme beraubt und ihnen wird, sie agieren wie Marionetten. Wir haben auch dann Jenna Ortega, die tanzt, wie sie in Wednesday tanzt in etwa. Also das hat mich wirklich, das hat mich geärgert, weil ich habe sie halt wirklich nur als Wednesday da gesehen in dem Film und nur ein bisschen anderem Setting. Nicht mal groß andere, ich könnte mir fast vorstellen, es ist das gleiche, es ist die gleiche Schule, in der sie gefilmt haben. dieses Internat in einem Schloss, egal. Diese sehr dramatische, das hat ja auch so 80er Jahre Glamrock-Ballade, die von Beetlejuice im Grunde angestimmt wird und dirigiert wird. Dann schweben einige, es kommen eben alle zusammen. Es ist das finde ich, ist eine sehr, sehr gut gemachte Szene, die macht Spaß beim Zuschauen und eben ist bei dem ganzen Durcheinander, den es vorher gab, ein ziemlich befriedigendes Zusammenführen. Es lässt dann ja tatsächlich auch nichts unbeantwortet, was bei diesem ganzen Trubel wirklich hoch einzuschätzen ist. Und es ist wieder sehr ideenreich, es ist einfach schön fürs Auge und es ist irgendwie auch ein ganz guter Song.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich, dass ich dich beim Abspannen gefragt habe, also wurde dieser Song extra für diesen Film geschrieben oder gab es den schon vorher? Weil zum Beispiel Deo gab es ja vorher. Ist der eigentlich von Harry Belafonte? Naja, Ergebnis ist, ich habe nie recherchiert, was zu diesem Song auf sich hat.
Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, schreibt uns doch gerne, was ihr dazu herausfindet.
Ich hätte jetzt tatsächlich angenommen, dass der extra geschrieben wurde, weil der ja einfach so Arsch auf Eimer irgendwie auf diese Szene gepasst hat. Ja, ist ja auch nicht wichtig, aber ich finde auch, da kommt irgendwie alles zusammen und es ist überbordend, es ist absurd, es ist auch gefühlt viel zu viel auf einmal, aber das will diese Szene ja dann auch, diese übelste Überspitzung, die es dann halt gibt und auch hier ist es dann alles, die Auflösung ist dann sehr schnell, sehr simpel, aber es ist ja auch okay. Also wer erwartet von so einem Film eine komplizierte Lösung oder es ist halt einfach spektakulär und dann kommt dann so ein Sandwurm und dann wird er gefressen und dann, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was mit Dolores.
Ja, wird nicht Dolores und Rory, die werden noch, glaube ich, vom Sandwurm gefressen und Beetlejuice geht ja nicht in Flammen auf und wird nach unten gezogen, weil ja der Vertrag nicht dick ist.
Ach, ist schon hart, ne? Ja, kann gut sein.
Also ich so habe ich es eigentlich in Erinnerung.
Ja, finde ich ganz witzig. Also auch mit Willem Dafoe, der dann eingeeist da steht und nicht seinen Detektiv so Moment bekommt und dann halt auch mit diesem absurden Witz von wegen, also es wird nicht gesagt, aber ich hatte es so ein bisschen im Kopf, weil Beetlejuice friert ihn und die anderen Polizisten ein, während sie gerade die Kirche von allen Seiten stürmen. Und dann ist halt ne Freeze. Also was sagen Polizisten, wenn sie reinkommen? Ja, das war in meinem Kopf. Und dann halt auch dieses Ding, dann hast du nicht einen Willem Dafoe da stehen, der sich nicht bewegt, sondern sie haben wirklich einfach eine komplette Figur von Willem Dafoe gemacht, also so Wachsfigurenkabinett-mäßig. Und du siehst es halt so toll, dass das nicht der echte Willem Dafoe ist, sondern halt einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Kopie. Aber es ist halt dieses Wachsfiguren-Ding. Und ich fand's geil in dem Moment, muss ich sagen. Ich dachte so, wow, für diese 20 Sekunden, die das im Bild war, haben sie einfach so eine komplette Figur nachgemeißelt. So wie viel Arbeit wurde da reingesteckt in schlechten Gag am Ende des Tages?
Dann war es nur ein 3D-Druck.
Das kann natürlich auch sehr gut sein. Ja, wir sind ja in der Moderne angekommen, so ein bisschen. Also vielleicht auch Tim Burton auf eine Art und Weise. Ich weiß es nicht. Und dann gibt es natürlich noch das emotionale Ende, wo dann Mutter und Tochter zueinander finden und sich ganz doll versöhnen und alles ist so Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ist nicht mein Lieblingsteil des Films, sage ich mal so. Aber ist okay. Es ist vollkommen okay.
Aber was ist denn mit Michael Keaton?
Der
war ja der eigentlich große, in Klammern heimliche Star, unheimliche Star, vom ersten Film schon. Michael Keaton ist danach ja auch mit Tim Burton zu Batman gegangen. Ne? Also das war ja für beide, Beetlejuice war ja auch ein extrem erfolgreicher Film im Jahr 88, einer der erfolgreichsten des Jahres sogar. Und damit hatte sicherlich niemand gerechnet und es war dann das große Sprungbrett. Michael Keaton haben wir dann vor allem nochmal durch Birdman diese Wiederbelebung und der Karriere mitbekommen. Im letzten Jahr muss es, glaube ich, gewesen sein, wo er auch nochmal kurz die Reprise von Batman in The Flash gegeben hat. Und jetzt ist er eben auch mal wieder Beetlejuice und ist so in diese Rolle, die für ihn auch wahnsinnig viel bedeutet, zurückgekehrt. Und für die er sich ja offensichtlich auch nur bereit erklärt hat, wenn es stimmt, wenn alle dabei sind, wenn es wirklich dieses Feeling wieder mit reinholt. Wie hat er dir denn gefallen?
Also schon richtig, richtig gut, weil gerade wenn man so den ersten Teil noch mal im Kopf hat, es fühlt sich wirklich so an, als wäre eigentlich mehr oder weniger gar keine Zeit vergangen. Und das finde ich wirklich, das meine ich so als großes, großes Kompliment. Natürlich, klar, so die Leute sind älter geworden. So offensichtlich, Lydia hat jetzt selbst eine Teenager-Tochter. So, natürlich.
Jenna Ortega war noch gar nicht geboren.
Genau.
Also wir auch nicht.
Nee, natürlich ist da Zeit vergangen. Aber auch in der Rolle des Beetlejuice hatte ich wirklich das Gefühl, es schließt nahtlos an, es ist exakt die gleiche Figur. Ich fand's toll, dass er genauso immer noch ein Arschloch ist, dass er immer noch so rotzig ist auf eine Art. Er ist eben nicht der Good Guy, er ist nicht der, mit dem wir mitfiebern, sondern eher dem, vor dem wir Angst haben, wenn er auftaucht in den Szenen. Und ich liebe diese Unberechenbarkeit, die er immer noch mitbringt, also die Figur. Die Unberechenbarkeit, die Figur in die Szenen mit reinbringt, macht es einfach immer wieder spannend. Dieser Witz, der durch diese Figur auch ausgelebt wird, wenn er dann seine Dämonenkräfte benutzt, sage ich mal, und dann eben auch zum Beispiel diese Gags, die er bringt mit diesem Spill Your Guts, ne, und dann kommen da alle so seine Gedärme raus. Das ist, da wird viel mit der Figur gemacht, finde ich echt toll. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde jetzt nicht, dass er den Film für mich trägt, aber das kann er auch gar nicht, weil er ist in einem Bruchteil der Szenen nur zu sehen. Also im ersten Teil war er ja noch viel, viel weniger zu sehen, was halt einfach interessant ist dafür, dass es halt eine titelgebende, namensgebende Figur ist. Aber so ein bisschen vielleicht auch so ein Jaws-Gefühl damit reinbringt oder so. Ich weiß es nicht, inwiefern, was für Gründe das hat, ihn da so zurückzunehmen, also im ersten Teil. Und hier im zweiten Teil bleibe ich halt leider so ein bisschen dabei, dass manche Sachen einfach so untergehen, weil alles so ein Riesenfeuerwerk ist. So, und dann fand ich manchmal Szenen mit Willem Dafoe irgendwie lustiger als Szenen mit Beetlejuice. Ich weiß nicht, wie Willem Dafoes Charakter heißt, deswegen habe ich gerade den Schauspielernamen genannt.
Der hat so einen ganz generischen
Jack irgendwas oder so?
Wolf Jackson.
Ah,
ja.
Ja. Also ich, kurz gesagt, ich fand auf jeden Fall alle Schauspieler vollkommen fantastisch und irgendwie absolut absurd passend für ihre Rollen und auch, wie sie miteinander funktioniert haben. Großer Fan. Also wirklich, ich habe keinen Liebling. Ich finde, es ist ein fantastischer Cast.
Das stimmt auf jeden Fall. Das kommt alles wieder ganz gut zusammen. Ich finde, du hast es echt gut auf den Punkt gebracht, dass es nicht so, dass es einfach scheint, als wäre gar keine Zeit vergangen für Beetlejuice. Wenn wir mal ehrlich sind, der ist 900 irgendwas Jahre alt. oder 800 irgendwas. Und für den ist natürlich auch diese 36 Jahre, die vergangen sind, im Grunde ein Wimpernschlag. Und für alle anderen im realen Leben hat sich ja ziemlich viel geändert. Delia war ja eine eher sehr, also Splenic ist sie ja immer noch, auch in diesem Film, aber sie war ja eine komplett, ein hoffnungsloser Fall als Künstlerin. Und da, zumindest das, was wir sehen, ist, dass sie eine riesige Ausstellung, eine Performance-Art vorbereitet und dann eben doch abbrechen muss. Also offensichtlich dann doch sehr erfolgreich geworden. Aus der Teenager-Tochter oder aus dem generell aus der Teenagerin Lydia ist eine erwachsene Frau geworden, die aber durch ihre Gabe und durch einiges, was dazwischen halt passiert ist, durch ihre Visionen, aber eben doch eher eine gebrochene Figur ist. Und die sind im Grunde jetzt in ganz anderen Lebensrealitäten und Welten. Die Figur Astrid von Jenna Ortega ja sowieso, weil sie auch in dieser Moderne tatsächlich verhaftet ist. Und da sicherlich auch ein jüngeres Publikum mit reinziehen soll, aber ja auch nur ganz wenig Screentime hat, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Und irgendwie ist niemand so richtig Hauptfigur.
Mhm, ja, ja.
Das ist, und es ist tatsächlich ein Ensemble-Film. Und wenn man ihn darunter betrachtet, dann kann man einfach sagen, ja, jeder bekommt irgendwie so seinen Moment. Ob es eine feinfühligere Szene ist oder eine richtig lustige oder eine Art Action-Szene. Und das gelingt ihm eigentlich ganz gut. Und dadurch ist aber irgendwie auch Michael Keaton nicht so herausstechend. Das stimmt vielleicht. Vielleicht ist wirklich das Problem, dass man mit Willem Dafoe da noch jemanden besetzt hat, der eben auch so eine sehr überzeichnete Figur einfach ist. Der ist halt im Grunde, das muss man sagen, er ist halt politisch korrekt so, und bei Beetlejuice weiß man nie so ganz genau, worauf man sich einlässt. Der brabbelt aber auch einfach nur ziemlich viel. Ich schätze mal, auch hier durfte er wieder viel improvisieren. Und ich fand diese Szenen eigentlich da mit seinen Schrumpfkopf Angestellten eigentlich immer ganz angenehm. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Szene da, wo auf einmal auf Italienisch spricht, beziehungsweise ich glaube, da spricht ja auch jemand anderes.
Ja.
Das ist ja nicht Michael Keaton, wenn ich da den Abspann richtig in Erinnerung habe, gibt es einen Narrator. Und da finde ich, da wird es dann einfach überdreht und das passt auch irgendwie nicht so. Oder es tat keine Not, ihm auch noch solche Situationen oder solche Szenen dann noch aufzudrücken.
Ja, da hatte ich auch manchmal so diesen bösen Gedanken, so ist das jetzt Fanservice? Gab es einfach vielleicht wahnsinnig viele Leute, die sich gefragt haben, wir wissen von jedem, wie er gestorben ist, wie ist Beetlejuice eigentlich gestorben? So der Mensch Beetlejuice, sage ich mal. Und die Antwort kriegen wir jetzt. Und das ist sowieso so ein schwieriges Thema, so auf offene Fragen. Manche Mysterien sind besser, wenn sie Mysterien bleiben. Und vielleicht hätte man hier die Antwort auch nicht unbedingt gebraucht. Und ja.
So richtig habe ich immer noch nicht verstanden, warum er jetzt heiraten möchte. Das sollte ihn dann irgendwann was befreien, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, also es gibt viele Sachen, die nicht erklärt werden. Es gibt einige Regeln und gleichzeitig extrem viele Sachen, wo man wirklich nicht länger drüber nachdenken sollte. Einer der Sachen zum Beispiel auch, Beetlejuice selbst hat unfassbar viele Kräfte. Er wird die ganze Zeit etabliert als gefährlicher Dämon, der nicht nur andere besessen, also to possess someone, wie heißt das denn? In Besitz nehmen.
Ja.
Also, ja. Kann, sondern, ne, er kann die Polizisten einfrieren, er kann dafür sorgen, dass andere Leute in die Unterwelt mit reinkommen und weiß ich nicht, er kann tausend Sachen und gleichzeitig gibt es aber auch tausend Sachen, die er nicht kann. Also eigentlich ist er auch sehr limitiert in seinen Kräften, aber halt immer nur dann, wenn es so für das Drehbuch gerade passend ist. Und das, ich will da gar nicht so richtig drauf rumreiten, weil so, was bringt mir das denn, das kaputt zu analysieren? So gar nichts bringt mir das. Weil als ich es gesehen habe, hat es Spaß gemacht und dann versuche ich einfach jetzt nicht krampfhaft irgendwelche Logiklücken hier auseinanderzunehmen, weil ja, so, ich kann mich auch selbst unglücklich machen. Aber das, ja, ich weiß nicht, kann man dem Film das als Schwäche vorwerfen, weil es ist schon häufig irgendwie, aber
ja, ja. Du sagst ja selbst irgendwie, man hatte Spaß beim Filmschauen. Du hattest auch sogar noch mal Lust, dich auf den ersten Teil einzulassen.
Ja.
Man hat ja auch nicht immer Lust auf 80er-Jahre-Kino. Oder das ist ja schon fast 90er eigentlich. Es geht ja schon in die Richtung. Und ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, muss man ja sagen, dann das Fazit. Es ist einfach ein unterhaltsamer Film, bei dem ich mich aber nach wie vor frage, für wen ist der eigentlich? Also ich hatte halt auch jetzt nicht den Spaß meines Lebens. So dass, ne, ist sicherlich so negativ, wie es jetzt vielleicht rüberkam, ist der Film auch nicht zu sehen. Es ist irgendwie auch einfach dann nur ein guter Film. So, er ist handwerklich wirklich famos gemacht. Da kann man wirklich wenig Kritik dran äußern, außer man mag kein Stop-Motion und praktische Effekte so. Und die Sehgewohnheiten von jüngeren KinogängerInnen ist sicherlich was anderes. So, und das wird die nämlich, glaube ich, total rausreißen. Aber vielleicht sind die auch einfach verzaubert und können dann auch können das einfach auch akzeptieren als das, was es ist. Ich glaube, da ist tatsächlich eher das Problem, dass der Film so altmodisch wirkt in der Art und Weise, wie er erzählt, wie er seine Witze ansonsten präsentiert. Aber für mich einfach nur dieses sich nicht satt sehen können an dem, was auf der Leinwand da alles passieren kann, vor allem auch immer ein bisschen auch diese Vorfreude darauf, was kommt denn noch als nächstes für eine Idee. Und ich mag es einfach immer total gerne, wenn eben diese Konstrukte von Bürokratie aufs Korn genommen werden. Und also das ist, glaube ich, das ist jetzt nicht meine Lieblingsszene, so, sondern das ist einfach mein Lieblingsaspekt an Beetlejuice generell. Und die Rolle von Michael Keaton finde ich zwar auch gut, aber irgendwie ist es für mich jetzt, das wird niemals eine der Top 10 Filmfiguren oder wahrscheinlich nicht mal Top 50 sein, wo ich sage, ja, das muss man auf jeden Fall, muss man gesehen haben oder muss man einfach lieben. Aber ein sehr dann eben doch, also das, was gelungen ist, ist, glaube ich, diesen Spirit vom Originalfilm rüber zu retten in eine ganz, ganz andere Zeit.
Ja.
Und gleichzeitig, das ist jetzt aber sowas Gesellschaftliches, womit man sich jetzt, glaube ich, auch viel auseinandersetzt, auch weil wir ja gerade während wir jetzt hier aufnehmen, ist es ja auch der Wahlkampf in den USA zum Beispiel. Und es ist so, das, was dort auch in dem TV-Duell zum Beispiel ganz klar so wurde, ist, es gibt diese Gegenüberstellung von den Leuten, die in der Vergangenheit verhaftet sind und diejenigen, die die Zukunft gestalten wollen, also die sich auch die Vergangenheit zurückwünschen. So. Und irgendwie zahlt der Film halt genau auch auf so ein Konto ein. Und ich weiß nicht, was ich genau davon halten soll, ob ich das eigentlich gut finde oder ob diese ja konservative und zurückschauende Art und dieses Umarmen von etwas, was es halt mal gab, aber das ist halt nicht mehr die Zeit, in der wir sind, ob ich das so toll finde, aber ich glaube, das ist genau das Erfolgsrezept, dass dieser Film, und Film ist ja nun mal auch immer etwas, um zu entfliehen, es ist immer Eskapismus und es ist sicherlich die mit unschuldigste Art und Weise, dass man diesem Willen, diesem Bedürfnis, das in großen Teilen der Gesellschaft weltweit so gibt, der Gesellschaften weltweit gibt, das irgendwie zu befriedigen. Aber trotzdem, es ist irgendwie ein Symptom und vielleicht ist gleichzeitig aber auch noch ein Katalysator, ich weiß nicht. Also das ist so ein Gedanke, der mich auch nicht ganz losgelassen hat nach dem Film, wo aber sicherlich nicht alleine steht. Wir sind generell gerade in der Phase von, also gerade insbesondere ja noch, dass so die 80er wieder kommen, die 90er schon wieder kommen. Da reiht er sich im Grunde ein und gerade vielleicht aber auch nur, weil das jetzt so umrahmt ist von Berichterstattungen und so weiter, kam das bei mir nochmal so richtig auf. Das möchte ich jetzt aber dem Film so als solchen betrachtet gar nicht zu sehr anlasten. Da ist es tatsächlich das Make-up, Props, also die Ausstattung, das Set-Design, die Musik, und das Ensemble, das sind die Sachen, die diesen Film tragen und auch über seine ganzen Schwächen hinweg, finde ich, dann zu einem einfach sehr unterhaltsamen Kinoabend im Moment macht. Und wenn man diesen Podcast in 10 Jahren hört, ist es auch sicherlich ein schöner Abend auf der Couch.
Ja, das stimme ich dir mit allem voll zu. Und ich bin einfach sehr gespannt, was wir jetzt vielleicht von Tim Burton als nächstes bekommen. Ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass es einen neuen Stoff gibt, dass wir vielleicht in eine neue Welt abtauchen können. Und natürlich sind wir dann immer noch in der Tim Burton-Welt, weil wir haben ja schon gesagt, so, man erkennt die, er hat seine Ecke, in der er sich wohlfühlt. Und das ist toll, da brilliert er, die darf er gerne haben. Nur ich brauche jetzt wirklich nicht Beetlejuice 3 oder Beetlejuice die Serie oder so. Nee. Mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Gibt's schon? Weiß ich nicht. Gibt's eine Planung? Weiß man irgendwas? Aber
das nächste, wo er, glaube ich, als Produzent zumindest mitwirkt, ist dann die zweite Staffel Wednesday, die ja irgendwann mal kommt auf Netflix.
Ja, okay.
Meine und Wege. Ja, ich meine, da das ist ja auch seine Art von Gothic-Look und der Humor und da kann es eben auch weiterleben.
Ja.
Dann an alle da draußen auf jeden Fall ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal wieder mit Tim Burton auseinanderzusetzen. Und wenn das alleine Beetlejuice geschafft hat, dass man sich auch noch einmal wieder eben in die 80er, 90er Fantasy-Welten verirren kann, dann ist das ja auch schon etwas, was sich der Film auf die Habenseite schreiben kann. Dann freuen wir uns einfach auf das nächste Mal und wünschen bis dahin eine wunderbare Zeit.
Bis dann!